Das Thema Ehrenpflücken am Sabbat, das finden wir in drei Evangelien, in Matthäus 12, 1 bis 8, in Markus 2, 23 bis 28 und auch in Lukas 6, 1 bis 5. Wir wollen uns aber heute mit dem Matthäus-Evangelium beschäftigen und als erstes wollen wir den Abschnitt mal gemeinsam durchlesen. Wer die Bibel dabei hat, lass uns Matthäus 12 und da die ersten 8 Verse lesen. Zu der Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Felder und seine Jünger waren hungrig und begangen, Ehren abzureißen und zu essen. Als das die Pharisäer sahen, sagten sie zu ihm: Sieh, deine Jünger tun, was man am Sabbat nicht tun darf. Er aber sagte zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und seine Begleiter hungerte? Wie er ins Gotteshaus ging und die Schaubrote aß, die zu essen doch weder ihm erlaubt war, noch denen, die ihn begleiteten, sondern allein den Priestern. Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und doch ohne Schuld sind? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Denn der Menschensohn ist auch Herr über den Sabbat. Wie gewohnt wollen wir jetzt so die Verse nacheinander durchgehen. Lest nochmal den ersten Vers. Zu der Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Felder und seine Jünger waren hungrig und begangen, Ehren abzureißen und zu essen. Damals waren die Juden viel draußen. Das ganze Leben hat sich mehr oder weniger draußen abgespielt. Heute ist es so, wir kommen nach Hause, gehen in die Wohnung, ins Haus rein, machen die Tür zu und dann verbringen wir eigentlich viel Zeit in der Wohnung, im Haus. Früher war das anders, waren viel draußen. Und so lesen wir auch hier wieder, dass die Jünger mit Jesus draußen sind. Die sind am Sabbat unterwegs und laufen auch durch ein Weizenfeld. Gesät wurde zu damaliger Zeit nach dem Frühregen. Das war so Ende Oktober, Anfang November. Und die Ernte begann dann mit der Gerste. Das war im April. Und danach, ein paar Wochen später, dann kam der Weizen. Und wir lesen hier, dass die Ähren schon essbar waren. Das heißt, wir können ausgehen, dass wir so im April, Mai im Jahre 28 hier uns befinden. Wir lesen, dass die Jünger durch dieses Feld gehen und die Ähren abreißen und sie essen. Wir können uns natürlich fragen, war das damals überhaupt erlaubt? Heute würde man sagen, das ist Mundraub. Aber hier ist es auch geregelt. Und zwar sagt Gott in 5. Mose 23, Vers 26, wenn du in das Getreidefeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ehren abrupfen. Aber mit der Sichel sollst du nicht schwingen über dem Getreide deines Nächsten. Also das war ganz normal zu damaliger Zeit, wenn man Hunger hatte, an einem Weizenfeld vorbeiging, hat man welche genommen und gegessen. Jetzt lesen wir weiter, Vers 2. Als das die Pharisäer sahen, sagten sie zu ihm: Sieh, deine Jünger tun, was man am Sabbat nicht tun darf. Gott hat im Alten Testament festgelegt, wann man den Sabbat halten soll und wie man den Sabbat halten soll. Und was wir auch rauslesen können aus der Bibel, dass nach der Zerstörung Jerusalems wurde der Sabbat und die Beschneidung so zu diesem fundamentalen Hauptmerkmal der Juden oder der gesetzestreuen Juden. Und seit der Zerstörung Jerusalems kamen dann zu diesen Geboten, was Gott für den Sabbat festgelegt hat, kamen dann noch viele menschliche Gebote dazu. Das war so von den jüdischen Lehrern, da wurde so ein Katalog erlaubter und unerlaubter Tätigkeiten erstellt. Und da wurde dann penibel darauf geachtet, dass das alles auch eingehalten wird. In diesem Katalog war festgelegt, dass das Ehrenraufen, das fiel unter das Verbot der Ernte. Man durfte nicht arbeiten, somit auch nicht ernten. Und in anderen Evangelien steht, dass sie die Ähren abgerissen haben, in den Händen zermalt und die dann gegessen. Und das war für die Pharisäer nochmal ein Verbot, das ging nämlich oder ging unter das Verbot Essenszubereitung. Wenn wir jetzt hier diese Formulierung von den Pharisäern mal genauer betrachten. Sie sagen, sieh, deine Jünger tun, was man am Sabbat nicht tun darf. Und sie sahen ja das als Arbeit an, was die Jünger hier taten. Wenn wir jetzt aber 2. Mose 31, Vers 15 lesen, dann sagt Gott Folgendes. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Sabbat eine Arbeit tut, der soll des Todes sterben. Das heißt, die Pharisäer, die sagen jetzt nicht, die Jünger sind des Todes schuldig, weil die arbeiten. Sie formulieren das anders. Das darf man nicht tun, was die tun. Und da merken wir, dass hier auch diese menschlichen Gesetze von den Pharisäern mit einspielen. Und was antwortet Jesus eigentlich auf diese Frage? Er sagte aber zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und seine Begleiter hungerte? Wie er ins Gotteshaus ging und die Schaubrote aß, die zu essen doch weder ihm erlaubt war noch denen, die ihn begleiteten, sondern allein den Priestern? Dieses Beispiel, was Jesus hier nennt, das hat eigentlich nichts mit dem Sabbat zu tun. Das hat mit den Schaubroten was zu tun. Jesus will aber den Pharisäern zeigen, dass das, was das Gesetz sagt, das ist das eine. Aber den Buchstaben zu befolgen, ist nicht das, was Gott eigentlich möchte. Gott möchte, dass durch die Gesetze wir verstehen, was Gott eigentlich damit erreichen will, was er uns sagen will. Gott möchte nicht, dass wir einfach nur stupide unsere Gebote halten und überhaupt gar nicht nachdenken, sondern Gott möchte, dass wir erkennen, was hat er mit diesen Geboten eigentlich sagen wollen. Hier vergleicht Jesus David mit sich selber. Die Männer von David mit den Jüngern. Beide Gruppen, die hatten Hunger. David war auf der Flucht, der hatte keinen geregelten Tagesablauf, kein regelmäßiges Essen. Und bei Jesus sehen wir das auch so. Er hat nicht im Luxus gelebt. Und wir lesen, dass die Hunger hatten. Das heißt, sie hatten nicht immer genug zu essen. Auch sie hatten Hunger. Und wenn wir jetzt die Situation von David betrachten, das heißt, Gott hat gesagt, die Schaubrote, das ist nur für die Priester gedacht. Sonst durfte es keiner essen. Wir lesen aber, dass Gott David dafür nicht bestraft hatte. Dann müssen wir doch davon ausgehen, dass die Schaubrote eigentlich möglich war zu essen, aber irgendwie war es dann doch für die Priester nur. Und man könnte meinen, da ist so eine Lücke im Gesetz. Heute die Rechtsanwälte, die suchen sehr nach Lücken im Gesetz, um seine Mandanten irgendwie zu helfen. Und wenn wir das so lesen, könnte das auch so irgendwie hervorkommen. Das ist nicht so, wir kommen später dazu, nicht, dass es hier falsch verstanden wird. Es gibt keine Lücken im Gesetz. Gott hat alles sehr gut eingerichtet, alles sehr verständlich gesagt. Nur wenn wir wollen, dann wird Gott es uns alles zeigen. Jesus nimmt zwei Beispiele. Einmal von David und dann sagt er auch von den Priestern später. Und was wir auch so als Hintergrund wissen müssen, wenn die Juden damals die Schrift ausgelegt haben, dann war es für sie wichtig, dass die einmal von den Gesetzen einen Gedanken entnehmen, das heißt die fünf Bücher Mose, und dann den gleichen Gedanken oder ähnlichen von den Propheten. Und wenn ein Gedanke in beiden, in den Gesetzen und den Propheten zu finden war, dann war das richtig. Und Jesus nimmt genau auf das hier Bezug. Einmal sagt er von David und dann sagt er in Vers 5, oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und doch ohne Schuld sind? Also einmal hat David das Gesetz gebrochen und einmal haben hier die Priester das Gesetz gebrochen. So, einmal finden wir es in 4. Mose, dass die Priester hier, wie die sich verhalten sollen am Sabbat, und dann von David in den Samuelbüchern. Und diese Samuelbücher, die waren dann für die Juden zu damaliger Zeit so diese vorderen Prophetenbücher. Und deshalb auch eine große Bedeutung einfach für die Juden damals. Und Jesus nimmt genau auf dieses Rücksicht und nimmt diese zwei Beispiele von dem Alten Testament und sagt es ihnen. Wenn wir jetzt diese Situation hier betrachten, Gott sagt, dass die Juden am Sabbat nicht arbeiten dürfen. Wenn wir jetzt aber die Priester betrachten, die haben die Tiere geschlachtet und die haben geopfert am Sabbat. Noch hier könnte man meinen, ja, wie meint jetzt Gott das? Darf man nicht? Das Ergebnis werden wir dann im 7. Vers lesen. Jetzt wollen wir den 6. und den 8. Vers betrachten, der in sich sehr ähnlich ist. Da steht so drin: Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel, denn der Menschensohn ist auch Herr über den Sabbat. In den 10 Geboten war das Gesetz des Sabbats ein anderes wie die 9 anderen Gebote. Das heißt, das Gebot des Sabbats, das war ein Zeremonialgesetz, und die 9 anderen, die waren ethische Gesetze. Und die 9 ethischen Gesetze, die finden wir auch im Neuen Testament. Die werden dann in den unterschiedlichen Versen auch als Anweisung für uns Christen heute wiederholt. Dieses Zeremonialgesetz des Sabbats, das finden wir im Neuen Testament nicht. Umgekehrt, in Kolosser 2, Vers 16, da sagt Paulus sogar, dass niemand verurteilt werden soll, der den Sabbat nicht hält. Darum ist dieses Sabbatgebot anders zu betrachten wie jetzt die anderen 9 Gesetze. Wenn wir jetzt dieses Sabbatgebot genauer beleuchten, diese Priester, die haben am Sabbat gearbeitet, anders wie Gott es eigentlich hier bestimmt hat. Die durften arbeiten, aber nur im Tempel, nur in der Gegenwart Gottes. Und wenn wir jetzt unsere Geschichte hier lesen, war das ähnlich. Die Jünger, die waren in der Gegenwart von Gottes Sohn. Und deshalb sagt Jesus hier ist Größeres als der Tempel. Weil der Tempel, der wird vergehen, aber Jesus, er ist ewig. Nicht der Mensch bestimmt die Sabbatregelung, sondern Gott alleine. Und Gott gibt nicht irgendwie willkürlich diese Gebote, sondern er hat ganz gezielte Absichten damit. So, David war eine Ausnahme. Die Jünger Jesu durften auch arbeiten, ich nehme es mal in Klammern. Und wie ist das überhaupt? Wie ist das hier überhaupt gemeint? Jetzt wollen wir mal den 7. Vers lesen. Da sagt Jesus: Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Die Pharisäer, die haben den Buchstaben im Alten Testament gekannt, aber sie haben nicht verstanden, was Gott eigentlich damit ihnen sagen wollte. Lag es irgendwie an Gott, dass er den Pharisäern das irgendwie nicht klar genug im Gebot gesagt hat? Niemals. Wenn jemand von ganzem Herzen Gott dienen möchte, wird Gott ihm alles zeigen. Das ist bis heute so. Dieser Mensch wird nicht nur wissen, was in der Bibel steht, sondern er wird erkennen und auch verstehen, was Gott damit eigentlich gemeint hat. Jesus sagt hier: Wusstet ihr nicht, dass es heißt, wenn ihr wüsstet, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer? Was meint er damit? Gott hat Barmherzigkeit mit einem jeden einzelnen Menschen. Und er lässt keine Gebote zu, die in irgendeiner Weise einem Menschen schaden. Wenn ein Mensch leidet, dann hat Gott Barmherzigkeit. Wir lesen von David, dass sie Hunger hatten. Wir lesen von den Jüngern, sie hatten Hunger. Und Gott sieht das. Und Gott hat Barmherzigkeit. Und das zählt für Gott mehr, als dieses stupide, gedankenlose Opfer bringen. Die Pharisäer bringen Opfer. Mit allen Konsequenzen. Denn es war wichtig, all das, was sie wissen, was sie verstehen, was sie festgelegt haben, all das zu halten. Und damit gingen sie unbarmherzig und lieblos vor. Gott ist nicht so. Werke der Barmherzigkeit, die sind am Sabbat erlaubt. Und darum heilt Jesus auch an Sabbaten kranke Menschen, weil er barmherzig ist. Bei den Pharisäern kam zu dem Sabbatgebot kamen noch Menschengebote dazu, und das führte zur Knechtschaft des Sabbats. Und es war niemals Gottes Absicht. Und diese menschliche Knechtschaft, die sie sich selber aufgelegt haben und allen anderen auch, die führte dann dazu, dass sie Jesus umgebracht haben. Die Pharisäer, die waren mit allem Eifer dabei, Gott alles zu tun, was Gott möchte. Sie schauten auf ihre Mitmenschen. Sie schauten auf ihre Ehre. Und das geht bei Gott gar nicht. Weil Gott niemals die Ehre mit irgendeinem Menschen teilt. Für die Pharisäer war diese äußerliche Genauigkeit viel wichtiger als das Wohlergehen ihrer Mitmenschen. Und wenn wir so diesen Abschnitt lesen, dann können wir uns fragen, wie sollen wir heute eigentlich leben? Was will Gott eigentlich von uns heute? Eins müssen wir klar sagen, wir leben heute in der gleichen Gefahr wie die Pharisäer damals, dass wir in Menschengebote uns verirren, verstricken und uns selber und unserer Umgebung dadurch schaden. Und es gibt auch Menschen heute, die sehr für Gott eifern, aber nicht merken, dass sie den Sohn Gottes ans Kreuz schlagen. War das überhaupt möglich, für die Pharisäer in der damaligen Zeit zu erkennen, dass sie sich in irgendwelchen Menschengeboten verbohrt haben, zu erkennen, dass Gott es eigentlich ganz anders will. Und wenn es überhaupt möglich wäre, dann stellt sich natürlich die Frage, wie hätten sie das überhaupt machen können? Lass uns Sprüche 2, 7 bis 8 lesen. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen und behütet, die das Rechte tun und bewahrt den Weg seiner Heiligen. Jetzt lasst uns diese zwei Verse von hinten mal betrachten. Da steht drin, bewahrt den Weg seiner Heiligen. Wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen Gott dienen wollen, dann wird er uns bewahren. Und wir können aber auch davon ausgehen, dass die Pharisäer das auch taten. Sie wollten nach bestem Wissen und Gewissen heilig leben. Dann lesen wir, behütet, die das Rechte tun. Wenn wir wissen, was Gott will und alles in unserer Kraft Mögliche tun, damit wir alles richtig machen, dann wird Gott uns behüten. Auch das können wir sagen, haben die Pharisäer auch gemacht. Die wollten alles richtig machen. Dann lesen wir, beschirmt die Frommen. Wie wir fromm leben sollen, lesen wir in der Bibel. Und wenn unser ganzes Bestreben darin besteht, fromm zu leben, dann wird Gott uns beschirmen. Auch hier können wir sagen, die Pharisäer wollten auch fromm sein. Und jetzt kommen wir an den Anfang des 7. Verses. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen. In diesem Satz, da ist ein großes Geheimnis verborgen. Damit wir Gott und sein Wort richtig verstehen, ist es wichtig, dass wir aufrichtig sind. Und genau in diesem Punkt mangelt es den Pharisäern. Was hat Jesus getan, als Nikodemus zu ihm kommt und ihn mit Meister anspricht? Allein diese Ansprache zeigt doch, dass Nikodemus Jesus viel höher achtete wie sich selbst. Jesus hat doch ihm alles erklärt, immer wieder. Und Nikodemus fragt und Jesus antwortet. Und was passierte, als die Pharisäer eine Ehebrecherin zu ihm bringen und er fängt an, in den Sand zu schreiben. Und einer nach dem anderen geht weg. Warum sind die weggegangen? Sie wollten nicht bekennen, dass sie Schuld hatten. Sie waren nicht aufrichtig. Sie wollten selber über ihr Leben bestimmen. Sie wollten nicht von Jesus gesagt bekommen, was sie tun sollen, was nicht. Sie wollten ihr Leben selber in der Hand halten, selber regieren, selber führen. Und darum haben sie Gottes Gebote nicht verstanden, sondern nur nach ihrem Wissen, nach ihrem Kopf ausgelebt. Wir lesen auch in der Bibel, Gott widersteht den Hochmütigen. Wenn wir jetzt die Parallelstelle lesen, Matthäus 9, Vers 13, da sagt Jesus, geht aber hin und lernt, was das bedeutet. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Selbstgerechtigkeit und Hochmut, das liegt sehr nah beieinander. Und da bringt auch das ganze Wissen der Pharisäer nichts. Sie haben Jesus gekreuzigt, ewig verloren. Aufrichtigkeit, das ist so ein goldener Schlüssel, um Gott zu erkennen. Die Pharisäer, die haben Jesus gekreuzigt und heute gibt es auch wissende Menschen, die nicht erkennen, was Gott eigentlich will. Und durch ihre Unaufrichtigkeit und Selbstgerechtigkeit bringen sie sich und andere in Gefahr. Sie haben keine Barmherzigkeit, sondern verlangen blinden Gehorsam. Verurteilen Menschen, verurteilen seine Kinder und damit auch Jesus selber. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Jesus nimmt hier Bezug auf Hosea 6, Vers 6 und das wollen wir auch noch zum Schluss lesen. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. und an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Kein gedankenloses Erfüllen der Opfer möchte Gott haben, sondern er möchte, dass wir erkennen, dass wir nach der Erkenntnis streben, dass wir verstehen, was Gott eigentlich mit all diesen Geboten bezwecken will. Weil Gott uns liebt, darum hat er die Gebote auch gegeben, damit wir durch die Gebote verstehen, was Gottes Wille ist. Niemals will Gott durch die Gebote uns in irgendeiner Weise schaden. Darum spielt bei Gott die Liebe eine sehr große Rolle. Und diese Liebe ist ihm wichtiger als Opfer. Was können wir für uns, für den Alltag mitnehmen? Wer aufrichtig vor Gott ist, dem wird es Gott gelingen lassen. Das ist heute immer noch so. Dem wird Gott zeigen, und wir müssen auch uns bewusst sein, dass wir ohne ihn einfach nichts können. Und wenn wir die Bibel lesen, dann, ich spreche jetzt bildlich, dann lasst uns vor ihm niederfallen. Lasst ihn mit Meister uns ansprechen und ihn bitten, dass er uns sein Wort öffnet, dass er uns das zeigt. Weil wenn wir nur das auswendig lernen, wenn wir nur versuchen, uns hineinzudenken, wird das uns für unsere Ewigkeit nichts bringen. Wir sind von ihm abhängig, und deshalb, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir selbst eine Predigt einschalten, das machen wir hier auch in der Gemeinde. Wir beten zuerst, wir beten und bitten Gott, dass er uns das Wort öffnet, dass wir das nicht nur lernen, nicht nur im Kopf verstehen, sondern dass wir das erkennen, was Gott haben will. Und wenn wir das so praktizieren im Alltag, dann geben wir das Ruder ab. Wir geben das Lenkrad ab. Das bedeutet, dass wir dann bekennen, ich kann nicht ohne dich. Ich brauche dich, erbarm dich. Und Gott wird uns bei der Hand nehmen. Er wird uns führen, er wird uns verändern. Er wird uns alles zeigen und erklären, und dann wird das ein Leben sein zusammen mit ihm. Ein Leben, wo wir sicher sein können, dass die Wohnung oben im Himmel vorbereitet ist. Wir werden dann nicht wie die Pharisäer gehen und bei Jesus Fehler suchen. Umgekehrt, wir werden in Demut zu ihm kommen und bitten: Meister, erkläre es mir. Der Herr möge uns heute, einem jeden Einzelnen und uns als Gemeinde, gnädig sein. Amen.